Jawohl, dann würde ich sagen, wir starten. Ich habe heute keine Tafel, meine neue Tafel habe ich noch nicht, die andere steht in der Gemeinde. Genau.
Gute Nacht, Tatsa.
Gute Nacht, Herr Niemals.
Friedemann, kannst du auch mehr näher ans Mikrofon gehen oder so?
Mache ich gerne, Anita. Jawohl, jetzt müsste es passen, oder?
Ja.
Bei uns, das ist ein bisschen besser. Bei uns bist du klar und deutlich.
Gut. Ja, du sprichst klar und deutlich. Ich höre es gut.
Gut, also. Anita, so müsste es passen, gell? Ich spreche einfach laut. Jawohl. Na, wunderbar, das kriegen wir hin. Gut, dann würde ich sagen, wir starten. Ich würde heute gerne einen kleinen Ausflug mit euch dann auch machen bei dem Thema. Wir waren ja in Offenbarung 19 stehen geblieben. Wir haben ja da die letzten zwei Abende über dieses große Halleluja nachgedacht. Haben festgestellt, wie das tatsächlich das einzigste Vorkommen von Halleluja im Neuen Testament ist, was man so gar nicht erwarten würde. Und haben auch gesehen, dass im Alten Testament die Stellen, in denen Halleluja vorkommt, alle auf die Psalmen beschränkt sind. Dass wir den Herrn preisen sollen, steht natürlich noch an viel mehr Stellen. Aber das ist sicherlich ganz interessant. Heute Abend würde ich gerne den Abschluss des ersten Teils von diesem großen Halleluja machen und würde dabei auch einen kleinen Ausflug mit euch machen in die Kirchengeschichte. Genau, weil das, um was es hier geht, am Ende auch ein heute noch sehr aktuelles Thema ist, wie wir sehen werden. Vielleicht für den einen mehr, für den anderen weniger. Wir werden aber immer wieder genau damit konfrontiert werden. Wir lesen nochmal zusammen Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Genau, dürfen wir einfach reihum lesen. Wer will, darf einfach anfangen. Kapitel 19, Verse 1 bis 10.
Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach Halleluja. Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte, mit ihrer Unzucht, und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und nochmals sprachen sie Halleluja, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die 4 lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen Amen, Halleluja.
Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach: Lobt unseren Gott, all seine Knechte, die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten.
Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidet in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten, und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Betet Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung.
Dankeschön, bis dahin. Sehr gut. Gut, wenn wir in dieses große Halleluja mal reinschauen, dann ergibt sich eine gewisse Einteilung von ganz allein. Bis wohin geht denn der erste Teil?
Ende
Vers 3. Gibt es noch eine andere Idee?
Ende Vers 1.
Ende Vers 1.
Bleibt nur noch Ende Vers 2.
Es gibt noch mehr. Also das würde passen in sich, gell? Da ist diese große Schar und die jubelt letztlich darüber, dass Gott Gericht gehalten hat. Ganz interessant ist es, wenn wir mal den Vers 4 noch mit dazu packen. Wie beginnt denn der Vers 4?
Und die 24.
Nochmal.
Und.
Und. Da ist nochmal eine Verbindung, das gehört noch dazu, oder? Das heißt, wir sehen diese große Schar, die dieses Halleluja ausruft, zweimal. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an. Und was tun sie dann?
Amen, Halleluja.
Amen, Halleluja. Und damit setzen die einen Schlussstrich, einen Punkt unter diesen ersten Teil. Gell? Das ist wie dieses erste Intro in dieses, oder der erste Teil dieses großen Halleluja. Jetzt haben wir ja bei den letzten beiden Abenden uns um die ersten zwei Verse gekümmert und haben dieses erste Halleluja betrachtet, das ausgerufen wird. Über die Tatsache, wie Gott ist, und auf der anderen Seite die Tatsache, dass er Gericht gehalten hat. Und jetzt wollen wir in den Vers 3 mal hineinsteigen. Wie beginnt denn der Vers 3? Wieder mit einem Und, genau.
Sie sprachen zum zweiten Mal.
Und sie sprachen zum zweiten Mal. Na, das heißt, man könnte schon bei Vers 2 mal so den ersten Zwischenstrich machen. Gell? Und jetzt kommt nochmal ein Halleluja, ein zweites Halleluja. Und sie sprachen zum zweiten Mal. Wer ist denn dieses Sie?
Die Volksmenge.
Ja, wie wird sie denn bezeichnet? Schar. Die große Schar, sehr gut. Gell? Das ist diese große Schar aus Vers 1, na, die am Ende nicht näher beschrieben wird. Wer ist diese Schar? Gell? Das steht nirgendwo exakt drin. Wir sehen, das ist eine große Schar. Ja, das können die Engel sein. Das können die Engel sein und die Heiligen des Alten Testamentes, die dort anwesend sind. Das können die Engel sein und alle Gläubigen, die im Himmel anwesend sind. Es wird nicht genauer bestimmt. Es ist nur eine gewaltige große Schar, die dort Halleluja ruft. Gell? Und jetzt rufen sie hier zum zweiten Mal Halleluja. Und womit begründen sie dieses Mal ihr Halleluja?
Denn rauf steigt in die Rauch in Ewigkeit.
Jawohl, nochmal Peter, laut.
Denn der Rauch steigt von ihr auf in Ewigkeit.
Jawohl, Rauch steigt von ihr auf in Ewigkeit. Hat das jemand noch ein bisschen anders übersetzt?
Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Na, da wird man gleich noch hängen bleiben an dem Begriff. Um den geht es mir nämlich heute Abend auch ein Stück weit. Gell? Wessen Rauch steigt denn hier auf?
Ja, das bezieht sich auf Vers 2, das Gericht.
Jawohl, das bezieht sich auf Vers 2, auf das Gericht. Und damit, was bedeutet das? Und Rauch steigt von ihr auf. Sehr gut, von der Hure. Gell? Wenn wir nochmal zurückgehen, die Hure Babylon, und dann haben wir ja in den Kapiteln 17 sehr schön beschrieben bekommen und auch 18, wer die Hure Babylon ist. Gell? Jetzt möchte ich hier noch kurz eine Anmerkung übrigens kurz einschieben. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, dass die Priester der katholischen Kirche außerhalb der weltlichen Gerichtsbarkeit stehen. Ich habe das nochmal recherchiert. Das ist zumindest in Deutschland nicht mehr der Fall im Übrigen.
Nicht mehr.
Es war der Fall. Es ist aber auch so, dass in diesen Missbrauchsskandalen tatsächlich auch Priester vor ein normales Gericht gekommen sind in der Zwischenzeit. Viele nicht. Das hat ganz einfach den Grund, dass wenn keine Anzeige rechtzeitig erstattet wird, dann verjährt es. Das heißt, die Kirche hat um viele Vergehen gewusst. Es geht um wirklich tausende Vergehen in ganz Deutschland, an denen auch tausende Priester beteiligt waren. Ich war schockiert über diese Zahl. Aber die hat das einfach innerkirchlich erledigt. Ne? Und es war, wie der Wolfgang gerade richtig gesagt hat, früher standen die Priester sogar außerhalb der weltlichen Gerichtsbarkeit. Das ist in Deutschland, zumindest und wahrscheinlich auch in anderen Mittel- und zentraleuropäischen Ländern nicht mehr der Fall. Für Deutschland weiß ich es, da habe ich es extra nochmal recherchiert. Da hat sich das geändert.
Nach der Beichte gab es Absolution, damit war das Thema
für damit war das Thema erledigt, ganz genau. Beichte, Thema ist erledigt. Da ist ja dann Beichtgeheimnis drauf. Ne? Also, so einfach ist das, genau. Na, aber wieder zurück zur Hure. Wollte ich bloß noch korrigiert haben, das war mir ganz wichtig. Wir gehen wieder zurück zu dieser Hure. Wir haben dann gesehen in Kapitel 18 und 17 auch das Gericht, das über die Hure hereinbricht. Und jetzt steigt ihr Rauch auf. Was bedeutet das? Woher kennen wir denn diese Rede? Die Bibel legt sich ja immer mit der Bibel aus. Kennen wir das irgendwoher?
Wir kennen es vom Räucheraltar.
Also wir kennen es vom Rauchopfer. Jetzt wäre es wahrscheinlich schwer vorstellbar, dass die Hure Babylon ein Rauchopfer geworden ist, genau.
Ich denke an Sodom und Gomorra.
Sehr gut, jawohl, genau. Bei Sodom und Gomorra, oder? Wenn wir aufschlagen wollen, Genesis, also 1. Mose, Kapitel 19. Dafür ist es tatsächlich die erste Stelle, wo wir das lesen. 1. Mose 19. Wir können mal lesen ab Vers 24, darf gerne jemand aus dem Netz auch mal vorlesen. 1. Mose 19, Vers 24 bis 28.
Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Soweit, oder?
Bis 28.
Und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Abraham aber machte sich früh am Morgen auf an dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra und alles Land dieser Gegend und schaute diese, siehe, da ging ein Rauch auf vom Lande wie der Rauch von einem Ofen.
Sehr gut. Also, na, da findet man genau dieses Bild wieder, oder? Da hat Gott Gericht gehalten. Und jetzt als sichtbares Zeichen dieses Gerichtes steigt Rauch auf. Warum? Wie hat Gott Gericht gehalten?
Mit Feuer und Schwefel.
Mit Feuer und Schwefel, ganz genau. Und da finden wir dieses Bild auch an anderer Stelle wieder im Alten Testament, wenn zum Beispiel in Jesaja 34 über das Gericht, über die Feinde Israels gesprochen wird, da ist es speziell das Land Edom, dann ist da zum Beispiel auch die Rede davon, wie Gott ihren Boden zu brennendem Pech machen wird. Ja? Und dann heißt es, und Rauch steigt auf. Und was ist denn dann die Folge? Wenn es heute irgendwo brennt, dann kommt die Feuerwehr, jawohl, richtig, ne? Ganz genau, ne? Dann kommt die Feuerwehr, sehr gut, die löscht den Brand oder ist zu spät, dann braucht sie nichts mehr löschen. Ne? Ja. Manchmal ist es besser, sie würde drüber zielen, ne? Weil die Hausratversicherungen gegen Feuer sind, aber nicht gegen den Wasserschaden zum Teil. Genau. Muss man aufpassen, gell? Na, da ist dann besser, die Feuerwehr würde gar nicht reinspritzen.
Alter Spruch, was früher die Dinge macht, macht das Wasser hin.
Ja, genau. Ja. Na, und was passiert dann? Dann steigt am nächsten Morgen, wenn so ein Haus niedergebrannt wäre, steigt der Rauch auf. Und am Abend? Was ist am Abend? Oder zwei Tage später, drei Tage später? Da ist halt ein Aschehaufen, aber was ist mit dem Rauch? Der ist weg. Oder? Solange der Rauch aufsteigt, ist es für jeden ein sichtbares Zeichen, da hat so ein Feuer stattgefunden, oder? Wenn dieser Rauch weg ist, was passiert jetzt? Das stinkt, aber was macht man dann? Aufräumen und?
Wegkehren, sauber machen.
Jawohl, und dann? Baut man wieder auf. Jetzt ist es interessant, na? Was steht hier über das Gericht, über die Hure? Wenn wir wieder in Offenbarung 19 hineingehen.
Steigt auf von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was will denn die Bibel damit ausdrücken?
Dass es immer
raucht. Richtig, dass es immer raucht, dass es nie aufhört. Was bedeutet das?
Dass die nie wieder
aufgebaut wird. Dieses Gericht, das uns hier die Bibel beschreibt, ist was für ein Gericht? Das ist ein ewiges, das ist ein endgültiges Gericht. Das ist wie die Hölle. In der Bibel kennen wir, Gott kann richten mit einem nicht endgültigen Charakter. Wofür richtet Gott denn oft? Was ist der Gedanke hinter dem Gericht?
Zurechtbringung.
Aber wenn ich Gottes Gericht in der Bibel reduziere auf ein zurechtbringendes Gericht, dann tue ich der Bibel Unrecht. Ich finde in der Bibel nämlich neben einem zurechtbringenden Gericht auch Stellen, die von einem
ewigen
Gericht sprechen. Und da wird nie wieder was aufgebaut werden. Das ist interessant. Wie ist denn das mit Sodom und Gomorra? Was sagt denn die Bibel über Sodom und Gomorra? Steigt da der Rauch noch auf? Nein. Das hätte man doch sehen. Na? Da ist jetzt noch Salzsee drüber. Aber was hat die Bibel verheißen? Hat die eine Verheißung für Sodom?
Dass es wieder erblühen wird. Oder?
Dass es wieder erblühen wird. Wo steht denn das? In zwei Stellen. Wir hatten es mal gelesen. In Hesekiel 16. Können wir mal aufschlagen. Das sehr gut. Jawohl, da kommen wir dann gleich noch hin. Zuerst kommt noch eine andere Stelle, sehr gut, weil das dann Hesekiel 47. Hesekiel 16, und da können wir lesen, ab dem Vers 53, da spricht Gott zu Jerusalem, und das ist ein Gerichtswort, das er spricht. Und jetzt ist es ganz interessant, was er dort sagt. Hesekiel 16, Vers 53 bis 55.
Ich will aber ihr Geschick wenden, nämlich das Geschick Sodoms und ihrer Töchter und das Geschick Samarias und ihrer Töchter und auch das Geschick in ihrer Mitte.
Weißt du, ganz kurz, wer ist dieses Geschick in ihrer Mitte? Wer ist damit gemeint? Wer sitzt zwischen Samaria und Sodom? Jetzt habe ich leider keine Karte da, ne? Ich kann das nicht malen. Aber wenn wir uns jetzt das Land Israel einmal vorstellen, oder? Ich habe hier ein Liederbuch, ne? Wir stellen uns vor, das wäre Israel. Wo ist Samaria?
Richtung Mittelmeer.
Ja, Richtung Mittelmeer. Hier oben ein bisschen mehr. Gell? Wenn wir eine Karte nehmen würden, würden wir das sehen. Wo ist Sodom von Samaria aus gesehen, wenn hier Samaria wäre? Südlich und?
Westlich.
Nur südlich?
Östlich.
Noch ein bisschen östlich, genau, hier drüben, oder wo das Tote Meer ist. Wer sitzt denn in der Mitte?
Jerusalem.
Super, laut?
Jerusalem.
Und er spricht in diesem Kapitel, wenn wir den ersten Vers lesen würden, zu Jerusalem. Das heißt, Gott wird das Geschick wenden, das Samaria getroffen hat. Welches Geschick hatte Samaria getroffen? Was ist denn Samaria?
Da ist das Nordreich ja weggeführt worden und dann sind ja die Assyrer angesiedelt worden und dann
super.
Ist eine Schuld entstanden.
Jawohl, sehr gut. Die Assyrer haben die Leute aus den Ländern, die sie erobert haben, mitgenommen und haben sie in anderen Gebieten, die sie erobert haben, angesiedelt. Und so haben die im Norden Israels, den sie erobert haben, und davon war Samaria die Hauptstadt, haben sie dann ihre Leute aus anderen Gebieten angesiedelt und da ist ein Mischvolk entstanden und die nannte man
Samariter.
Ganz genau. Deswegen auch der Hass oder diese Ablehnung der Juden auf die Samariter. Ne? Und wenn wir dann denken, als die Juden aus der Gefangenschaft in Babylon zurückkamen und die Mauer wieder aufgebaut haben, beziehungsweise den Tempel, wer hat ihnen übel mitgespielt? Das waren Samariter. Gell? Unter anderem. Ne? Das waren umliegende Völker, aber auch Samariter. Und da kommt dieser ganze Hass und die Verachtung her. Gell? Und deswegen ist es so bemerkenswert, wenn Jesus bei dieser Frau in Samarien am Brunnen hängt. Also Samaria war die Hauptstadt des Nordreiches und deswegen wurde natürlich das ganze Gebiet oft mit Samaria identifiziert. Dort saß der König und der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf her. Das war damals nicht anders als heute. Gut, so Samaria. Sodom, was für ein Geschick hatte Sodom ereilt? Die Vernichtung haben wir gerade gelesen, gell? Feuer und Schwefel. Was war denn Sodom vorher für eine Gegend? Was beschreibt die Bibel? Jawohl, eine fruchtbare Gegend, heißt es im ersten Buch Mose. Gell? Als der Lot die Gegend zieht, will er unbedingt dorthin gehen. Es war eine wunderbare, herrliche Gegend, oder? Das hat toll ausgeschaut. Aber der Lot wusste, dass die Leute dort böse sind. Seht ihr, das ist ein interessantes Thema. In dieser Welt schaut manches toll aus. Aber wenn wir wissen, dass die Leute dort böse sind, verstehen wir, dann sollten wir uns zurückhalten. Der Abraham bleibt auf den Höhen, die waren karg oder kärger als dort unten. Aber er lebt im Hain Mamre, in der Gegenwart Gottes. Der hat wirklich Leben in der Fülle. Obwohl er nicht in diesem Paradies, in diesem scheinbaren, es war wieder Garten Eden, heißt es. Das muss unheimlich toll geblüht haben. Und die Relikte dort unten, Jericho, ne? Was heißt denn Jericho? Übersetzt. Ist ja auch dort in der Gegend. Palmenstadt. Das spricht schon raus von diesem äußerlichen Leben, das dort stattgefunden hat. Aber innerlich war es tot. Gott hat Gericht gehalten. Und das muss ich wissen, was will ich. Ja? Äußerlich schön und innerlich tot. Dann sagt der Herr Jesus mal über die Pharisäer, ihr seid wie getünchte Gräber. Außen mit weißem Kalk beschmiert, ne? Und innen voller Totengebein.
Aber das Interessante ist doch, dass durch den Wohlstand die Leute immer wieder Gott vergessen, oder? Mhm.
Also ist jetzt für mich ein Bild auf die heutige Zeit. Und wir leben durch im Paradies.
Ja, genau.
Und da ist es Gott nichts wert.
Das ja.
Sind alle getünkt, die Gräber.
Ja. Das ist auch interessant, weil du das gerade sagst, Alvin, wenn du denkst, genau vor dem warnt Gott auch das Volk Israel, wenn ihr ins Land kommt und dann geht es euch gut, gell? Und gebraucht er diesen Begriff, Jeschurun ist feist und fett geworden, dann wird er seinen Gott vergessen. Und dann erinnert mich das immer an eine Geschichte, die der Paavo Ruotsalainen in seiner Biografie stehen hat, dieser Erweckungsprediger in Finnland, der hatte ein kleines Stück Land von seinen Eltern bekommen, als er geheiratet hat, waren bettelarme Leute alles. Ne? Und das war am See gelegen und das Problem an diesem See war, wenn die Herbstzeit kam und der Nebel über die Felder zog und der Frost kam, dann ist das Getreide gefroren, unter Umständen zu früh gefroren und dann war die Ernte kaputt. Und dann mussten die im Winter Brot machen. Wo kam das Mehl her? Aus Baumrinden. Nicht besonders gehaltvoll. Gell? Da haben die sehr gelitten drunter. Und da stand er wieder einmal an diesem Getreidefeld und wieder hat der Herbst zugeschlagen gehabt und die Ernte war ein Stück kaputt gegangen und sie wussten, es wird wieder ein Winter werden, in dem sie hungern müssen. Und da sagt er zu seiner Frau, vielleicht will Gott einfach nicht, dass wir mehr haben, weil wir ihn sonst vergessen würden. Das hat mich oft bewegt. Gell? Dieses Vertrauen in Gott, dass es richtig und gut ist, was er dort macht. Also, na, Sodom, das Gericht, was wir gerade gesehen haben, das heißt, haben wir zwei Geschicke und das Geschick Jerusalems, was war das? Was war das Geschick Jerusalems? Später von den Römern zerstört, noch davor?
Sie haben
den Tempel gehabt, aber was passierte? Samaria durch die Assyrer weg, Sodom schon viele Jahre vorher zerstört in dem Gericht Gottes.
Der Nebukadnezar nimmt alles mit.
Richtig, gell? Und Jerusalem wurde weggeführt durch Nebukadnezar in die Verbannung, kam dann wieder zurück, hat den Messias wieder abgelehnt. Und dann, Leni, hast du recht, kamen die Römer und haben es wieder weggeführt. Gell? Und jetzt verspricht Gott hier, ich werde euer Geschick wenden. Papa, darfst du wieder weiterlesen? Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Vers 54.
Ja, das bitte dazu sind wir gewöhnt. Ne? Also ich fange nochmal von 54 an wegen dem Kontext. Mhm. Ich will aber, dass ihr Geschick wenden, nämlich das Geschick Sodoms und ihrer Töchter und das Geschick Samarias und ihrer Töchter und auch dein Geschick in ihrer Mitte, dass du deine Schande tragen musst und dich über das, all das schämst, was du getan hast, ihnen zum Trost. Und deine Schwester Sodom und ihre Töchter sollen wieder werden, wie sie zuvor gewesen sind. Und Samaria und ihre Töchter sollen wieder werden, wie sie zuvor gewesen sind. Und auch du und deine Töchter sollen wieder werden, wie ihr zuvor gewesen seid.
Was bedeutet das für Sodom? Was verspricht Gott Sodom? Ja, genau, er will das Geschick wenden und was verspricht er ihnen dann weiter? Sehr gut.
Dass wieder alles so wird wie früher.
Dass wieder alles so wird wie früher. Wie war Sodom früher?
Fruchtbar.
Fruchtbar wie?
Reich.
Reich? Fruchtbar wie was? Wie? 1. Mose 13. Wie? Der Garten Eden. Und jetzt gehen wir bitte in Hesekiel 47. Jetzt kommt das, was der Waldemar vorhin gesagt hat. Und da kann man mal lesen, ab Vers 8 bis Vers 12, da ist die Rede davon, wenn Jesus wiederkommt. Und zwar geht es hier um das tausendjährige Reich. Jesus wird wiederkommen und er wird in den Tempel einziehen. Durch welches Tor? Durch welches Tor? Es gibt vier Tore. Durch das Osttor, ganz genau. Er wird durch das Osttor kommen. Warum der Osten? Was ist in der Osten in der Bibel?
Das Licht der Sonne.
Das Licht der Sonne. Was macht das im Osten? Da geht es auf. Das ist ein?
Morgenlicht.
Ja, das ist ein Morgenlicht. Das ist ein Anfang. Gott macht einen neuen Anfang mit seinem Volk. Und er kommt von Osten her und dann wird das Osttor
in der Sonne sein.
Jawohl, und dann, wenn er durchgegangen ist, wird es verschlossen werden. Er wird dort nie wieder hinausgehen. Das ist ein neuer Anfang für immer. Und dann wird er in den Tempel hineinkommen. Und das ist auch interessant, das wird am Anfang des tausendjährigen Reiches geschehen. Das heißt, was muss noch bevor Jesus wiederkommt in Israel geschehen? Der Tempel muss wieder gebaut werden. Aber jetzt gibt es da ein Problem. Da steht ja was, nämlich was? Da stehen gleich zwei Moscheen, die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom. Die werden beide weg müssen. Und da kann man sich vorstellen, was das in der arabischen Welt bedeutet. Zwei Szenarien sind denkbar. Von was lebt ein gläubiger Muslim? Von welcher? Ja, genau. Und was für eine Überzeugung hat ein gläubiger Muslim, dass Allah der Einzige ist und der Stärkste und der Sieger? Ja, weil das größer ist als alle anderen. Wenn sie ihr zentrales Heiligtum neben Mekka verlieren, dann wäre das der Zusammenbruch des Islam, weil Allah nicht mehr in der Lage war, das zu retten.
Sie werden ein Brudervolk zu Israel werden.
Sie werden am Schluss, ganz genau, ein Brudervolk.
Heute schon Halbbrüder.
Sehr gut. Na, ein Brudervolk zu Israel werden. Ganz genau. Auch das berichtet dann die Bibel. Da wird es wahrscheinlich erstmal noch eine gewisse Auflehnung geben dagegen. Aber sie werden es nicht verhindern können, dass der Tempel wieder gebaut werden wird an dieser Stelle.
Aber das haben die auch von Abraham, die Araber.
Ja.
Zum größten Teil ist auch so.
Zum Teil, aber nicht alle.
Nicht alle.
Gell? Nicht alle. Die Ägypter zum Beispiel, die sich ja auch als...
Aber das sind ja mehr Griechen. Oder?
Die Ägypter nämlich nicht, ganz genau. Oder? Aber die berufen sich auch darauf. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ja. Ne? Das heißt, auch da muss man Unterschiede machen.
Ja.
Aber interessant jetzt, wenn man das sieht, das heißt, der Tempel wird wieder gebaut werden und zwar noch bevor der Antichrist
sich reinsetzen kann.
Der wird sich auch reinsetzen. Das bedeutet, bevor Jesus wiederkommt, wird der Tempel wieder stehen. Das macht die Bibel ganz klar. Und dann kommt Jesus und er wird in diesen Tempel hineingehen und dann wird aus dem Tempel ein Wasser hervorfließen. Und je weiter sich das entfernt vom Tempel, umso größer und tiefer wird es werden. Und das wird zu einem Strom werden, der teilt sich. Auf der einen Hälfte fließt er ins Richtung Mittelmeer und auf der anderen Hälfte fließt er Richtung Totes Meer. Und sobald dieser Strom das Tote Meer berührt, wird das Tote Meer wieder gesund und lebendig. Und genau das beschreibt Hesekiel hier in Hesekiel 47. Das darf gerne mal jemand lesen ab Vers 8.
Und er sprach zu mir, dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fische stehen und ein Engedi bis nach Eglahim wird man die Fischgarne aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von allen Arten geben, wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen, und ihre Blätter werden nicht verwelken, und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei.
Wahnsinn.
Unwahrscheinlich,
was dort beschrieben steht. Was passieren wird an diesem Strom und wo dieser Strom hinkommt. Und jetzt sehen wir diese Verheißung für Sodom, denn was ist in dieser Gegend gewesen um das Tote Meer? Da lag ja Sodom und Gomorra. Das wird wieder zu einer Fruchtgegend werden. Jetzt ist es
Wüste.
Jetzt ist es alles tot. Aber es wird zu einer Fruchtgegend werden. Und ich sehe wieder, gell, dieses Wasser, wo kommt es her? Warum ist das so? Was steht? Jawohl, weiß hier, was steht hier? Warum ist das Wasser so heilend und lebenbringend? Weißt du, woher kommt, was steht hier? Aus dem Heiligtum. Das kommt von Gott selbst. Er ist die Quelle des Lebens. Na, und dann hat der Torrey gedichtet, ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut, gell? Sich fließt wunderbar Stille durchs Land. Und dann denkt man genau an diese Bilder. Was muss das für ein gewaltiges Ereignis sein, wenn Jesus kommt? Und da sehe ich, wo Jesus hinkommt, da findet was statt?
Heilung.
Heilung und?
Leben.
Leben. Da gibt es echtes Leben. Und wenn ein Mensch leben will, dann braucht er Jesus. Merkt man das? Da gibt es Leben, die Fülle.
Ja, Johannes
7, 38, ganz genau. Passt perfekt in dieses Bild hinein, gell? Wunderbar. Aber wieder zurück, das heißt, bei Sodom, da steigt der Rauch nicht mehr auf. Und Gott wird hier wieder einen Neuanfang machen. Das ist gewaltig. Aber bei der Hure Babylon heißt es, ihr Rauch wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, es ist ganz interessant. Na? Das bedeutet, wenn man das liest, dann ist einem das sofort völlig klar, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was will der Autor damit ausdrücken? Das hört niemals auf. Das hört niemals auf. Das heißt,
Zeichen für alle Zeiten. Ne?
Jawohl, das ist sehr gut. Das sind Zeichen für alle Zeiten.
Selbst in der heiligen Welt zum Schluss.
Ja. Das sind Zeichen für alle Zeiten. Gott hat Gericht gehalten. Und dahinter steckt ein großer Trost. Hier ist ein Halleluja, das ausgerufen wird. Warum rufen die ein Halleluja aus angesichts dieses ewigen Gerichtes Gottes? Wie kann ich da Halleluja rufen?
Nee, Gott ist gerecht, oder?
Gott ist gerecht, jawohl. Was noch?
Vers 6, er hat die Herrschaft angetreten.
Er hat die Herrschaft angetreten. Und was bedeutet das für die Hure? Was hat denn die Hure gemacht? Sie hat beherrscht. Und was hat sie noch gemacht?
Die Heiligen getötet.
Sie hat die Heiligen getötet und mit ihrer Hurerei, haben wir das letzte Mal gelesen, hat sie die ganze Welt
verführt
und verdorben. Aber jetzt ist endgültig damit
Schluss.
Seht ihr? Und das ist wunderbar. Da merke ich etwas ganz, ganz Herrliches. Jesus macht was? Was macht er hier? Er macht ein Ende mit was?
Mit Ungerechtigkeit,
mit Sünde. Jawohl. Ja? Verstehen wir? Jesus macht ein Ende mit der Sünde. Das ist herrlich. Das gilt natürlich auf der einen Seite für die Hure, die so viele Menschen mit sich gerissen hat, die so viel Leid und Not über die Erde gebracht hat. Da macht er schon ein Ende vor dem tausendjährigen Reich. Gibt es im tausendjährigen Reich noch Sünde? Ja. Die wird es noch geben. Obwohl der Satan weggesperrt ist, obwohl die Hure vernichtet ist, wird es im tausendjährigen Reich noch Sünde geben. Wie kann das sein? Wie kann das, da wird der Mensch in perfekter Umgebung leben. Wie kann es sein, dass es im tausendjährigen Reich noch Sünde gibt? Jawohl, das Problem ist das Herz. Denken wir nochmal an die erste Sünde. Was machen Adam und Eva, als Gott in den Garten kommt und mit ihnen redet? Was macht der Adam? Erst verstecken sie sich. Und dann stellt Gott sie zur Rede. Und was macht Adam jetzt?
Der schiebt es auf die Eva.
Na, das ist gut, dafür hat man geheiratet. Ne? So, da kann ich die Sünde hinschieben, oder? Versteht? Da löst er die erste Ehekrise aus. Wie furchtbar muss sich die Eva gefühlt haben, dass ihr Mann sie so bloßstellt. Das war nicht gut. Er war doch auch dabei. Und dann schiebt er es nicht nur auf die Eva.
Beschuldigt ihr, oh Gott. Die Frau,
richtig, die dumme Rede. Ganz genau, das können wir auch gut, oder? Hättest du Gott das nicht zugelassen, hätte ich das ja alles gar nicht gemacht. Hättest du mich nicht in so eine Situation gebracht. Du bist ja schuld. Also, das typisch Mensch. Gott ist schuld, der Nächste ist schuld. Und auf wen schiebt es die Eva? Die ist recht fromm. Die schiebt es auf wen? Auf die Schlange, das können wir Christen gut. Der Teufel ist schuld. Verstehen wir? Im tausendjährigen Reich zeigt Gott aller Welt, das Problem ist nicht die Schlange. Die Schlange ist nämlich im tausendjährigen Reich weggesperrt. Das Problem ist auch nicht Gott. Ist auch nicht mein Nächster. Das Problem bin ich und mein Herz.
Aber wer beherrscht das Herz? Sind das nicht die Dämonen noch vom Teufel, die ganze Gefolgschaft oder was? Muss doch irgendwas.
Die Frage ist, brauche ich dafür Dämonen? Was ist das menschliche Herz?
Böse
von Jugend an. Der Teufel macht sich das zunutze. Aber wir sind in Sünde geboren. Das ist ganz interessant. Das heißt, auch im tausendjährigen Reich, wer wird denn da noch sündigen können? Das ist auch interessant. Wer geht denn ins tausendjährige Reich ein? Was geschieht da? Geschichtsunterricht, oder? Bloß vorausschauend, ne? Das ist das Spannende. Geschichtsunterricht gibt es sonst immer nur rückwärts blickend, jetzt schauen wir mal nach vorne. Wer wird ins tausendjährige Reich eingehen und wie?
Die aus der Trübsal kommen.
Also die aus der Trübsal kommen. Genau, da heißt es nämlich, dass die auferweckt werden, die in der Trübsal ihr Leben gelassen haben, um ihres Glaubens willen. Und das sind nämlich nicht Teil der Gemeinde, denn die Gemeinde war ja vorher schon entrückt. Aber wir haben gesehen, dass während der Trübsal Menschen zum Glauben kommen. Die werden eingehen ins tausendjährige Reich. Daneben, bei dieser Auferweckung, werden auch die Gläubigen des Alten Testaments auferweckt werden. Denn denen hat Gott verheißen, dass sie ruhen sollen bis ans Ende der Tage und dann wird er sie aufwecken, damit sie ihr Erbteil einnehmen können, Daniel, Kapitel 12. Die werden auferstehen und er wird ihnen einen König geben. Wer wird wieder König sein über Israel? Was steht drin im Buch Hosea? Wer wird ihr Fürst sein? David. Das steht drin. Na, Gott wird im Tempel gegenwärtig sein und David wird wieder auf dem Thron sitzen. Da steht drin. Hosea, kann man nachlesen. Kapitel 3. Und jetzt ist es so, dann findet das Gericht über die Völker statt, Matthäus 25, und da gibt es einen Maßstab. Welchen Maßstab wird Gott anlegen, wenn er dann die Völker richtet, bevor er ins tausendjährige Reich geht?
Sich zum Beispiel zu seinem Volk verhalten.
Wie sie sich zu seinem Volk verhalten haben. Der redet von meinen Brüdern, gell? Und die werden ja verfolgt werden in dieser Zeit. Und jetzt ist der Maßstab der, wie hat man sich da verhalten? Ihr, sagt er zu den einen, die stellt er links und die anderen stellt er rechts. Und zu den einen sagt er, ihr habt mich besucht, als ich im Gefängnis war. Ihr habt mich bekleidet, als ich nackt war. Ihr habt mich gespeist, als ich hungrig war. Und. Und die werden antworten, Herr, wo haben wir dich nackt gesehen und hungrig und... Und er wird sagen, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und er sagt, da geht ein in das Reich, das euch bereitet ist. Ist das jetzt Werksgerechtigkeit? Ja, aber du schüttelst den Kopf, Waldemar. Aber das ist doch, der urteilt nach dem, was sie gemacht haben. Der fragt nicht, habt ihr an mich geglaubt? Der fragt, was habt ihr an mir getan? Der Waldemar hat natürlich recht. Ne?
Die Liebe der Leute zu den Mitmenschen, oder?
Aber warum ist dann, aber das sind doch Werke.
Aus Liebe, aber aus, ja, eben nicht aus Berechnung oder Überlegung, dass ich da in den Himmel komme.
Werke aus Dankbarkeit. Und
Liebe aus Dankbarkeit, glaube, Liebe nicht aus Berechnung.
Ich glaube eher, dass er sich der Autorität Gottes unterordnet, da gehört das Volk dazu.
Okay, dass er sich der Autorität Gottes unterordnen, sehr gut. Der Schlüssel liegt natürlich in der Bibel. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 8. Da liegt der Schlüssel zu dem, was wir gerade geredet haben. Darf jemand vorlesen? Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 8. Halt, Entschuldigung. 5, Vers 6. Jawohl.
Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist.
Ach, wunderbar. Woran kann ich Glauben sehen?
Durch die Liebe.
Durch gelebte Liebe. Der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Und jetzt kann Jesus sehr wohl die Liebe als Maßstab hernehmen, ohne dass er Werksgerechtigkeit predigt, weil wenn ein Mensch echten Glauben hat, dann beginnt er, Gottes Liebe zu leben. Das ist ganz einfach. Steht doch hier drin. Echter Glaube bleibt niemals ohne was? Ohne Werke.
Zeigt sich durch Taten und nicht durch Labern.
Zeigt sich durch Taten und nicht durch Labern. Ganz genau. Gell? Das heißt, echter Glaube wird tätig durch die Liebe. Mann, das ist schockierend. Merk mal was. Wenn ich über solche Verse nachdenke, dann wird mir immer bewusst, wie mangelhaft ich bin. Und wie sehr ich Jesus wirklich nötig habe. Wie oft mangelt uns die Liebe.
Neulich haben wir gelesen in der Andacht, Werke dienen niemals der Errettung, aber sie sind ein Zeichen der
Errettung. Sehr gut. Und genau deshalb, oder? Genau deshalb kann Jesus auch dann bei diesem Gericht die gelebte Liebe als Maßstab ansetzen. Weil wo echter Glaube ist, da wird auch der Glaube tätig werden. Und diese Völker werden mit eingehen in das tausendjährige Reich. Werden die nochmal sich von Jesus abwenden können?
Ja.
Du nickst. Er sagt, geht ein zu euren Freunden.
Die werden bestraft im tausendjährigen Reich.
Die anderen werden bestraft und die eingegangen sind?
Die sind eingegangen.
Die sind eingegangen. Aber was werden die jetzt kriegen im tausendjährigen Reich? Was bekommen die wieder? Die bekommen wieder Kinder. Die leben doch 1000 Jahre. Da bleiben die nicht allein. Verstehen wir? Und was wird mit diesen Kindern passieren? Die müssen auch die werden erwachsen werden, die werden heranwachsen. Die werden auch eine Entscheidung treffen müssen für Jesus. Und jetzt passiert am Ende des tausendjährigen Reichs was Interessantes. Was wird passieren? Der Satan wird losgelassen werden und es wird noch einmal eine Verführung über die Welt kommen.
Er findet sofort Gefangenschaft.
Und zwar wo?
Mittelmeer.
Steht in der Bibel drin. An den Enden der Erde. Was ist denn der Mittelpunkt der Erde? Die Erde ist ja eigentlich rund. Die ist auch in der Bibel rund, übrigens. Steht schon in der Bibel. Wo ist der Mittelpunkt, biblisch gesehen, der Erde? Das ist Jerusalem. Die Enden der Erde sind dann die Punkte, die im Bild am weitesten weg sind. Und genau da wird der Teufel ansetzen. Verstehen wir? Die Verführung geht doch immer von außen nach innen. Seht ihr? Das sind die Chancen am größten, dass ich auf die treffe, die gar nicht bei Gott sein wollen. Um das geht's. Das ist wie im Bild gesprochen. Und dann wird Jesus die letzte Schlacht halten. Die werden auf Jerusalem marschieren. Jesus wird diese Truppe vernichten. Und dann wird Himmel und Erde vernichtet und Gott macht eine neue Erde. Dann bringt Jesus endgültig alles zur Vollendung. Und dann hört die Sünde ein für alle Male ganz auf.
Wenn das die Kleberkleber nur wüssten.
Ja, da können sie sich dann viel kleben, das wird am Ende das nicht mehr verhindern.
Das zeigt, dass die näher biblisch
sind. Ja, genau.
Wir haben Kolosser 3,2.
Die können auch reinschauen, die kapieren es ja nicht.
Bitte. Genau, aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen.
Die sind auf das, was droben ist.
Richtig, die sind auf das, was unten ist und nicht auf das, was droben ist. Genau, aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, dann ist ganz interessant. Jesus macht also am Ende ein Ende mit der Sünde komplett. Einer der ersten Schritte jetzt ist, dass er die Hure Babylon ein für alle Mal vernichtet. Und das Schöne ist, jetzt erlebe ich das, was der Udo vorhin angesprochen hat. Jesus macht ein Ende. Mit der Sünde und der Verführung in dieser Welt. Das beginnt mit der Hure Babylon und endet am Ende vom tausendjährigen Reich. Aber das gilt auch für wen noch? Was verheißt die Bibel? Bei wem macht er noch ein Ende mit der Sünde?
Mit dem Teufel.
Den Teufel wird er auch dann vernichten, genau. Bei wem macht er noch ein Ende mit der Sünde? Und zwar mit dem Beginn des tausendjährigen Reiches. Bei seinem Volk?
Mit der Schöpfung. Die wird auch nicht mehr, also das wird ja der, wie steht's? Der Säugling beim Bären oder beim Löwen lagern.
Also, genau.
Und das Fressen gefressen werden hat da auch ein Ende.
Super, ganz genau. An die habe ich gar nicht gedacht. Das ist super. Danke, Elisabeth. Die Schöpfung, gell? Sein Volk. Das steht ganz klar drin in der Bibel. Der wird ein Ende machen mit der Sünde in seinem Volk. Sein Volk wird endlich sein Volk sein. Das ist herrlich. Bei wem macht Gott denn noch ein Ende mit der Sünde? Am Schluss. Wenn man bei ihm ist. Bei uns. Ha? Herrlich. Oder? Das ist doch wunderbar. Da kann ich mich nur noch freuen. Ich werde nicht mit der Sünde fertig in meinem Leben. Aber Jesus wird auch in meinem Leben mit der Sünde fertig. Ist das nicht schön? Da ist der, der ein Ende macht. Und jetzt gehen wir wieder zurück in Offenbarung 19. Da macht er ein Ende mit der Sünde. Gell? Nicht von den einzelnen Personen, sondern mit dieser Hure Babylon. Es ist ein ewiges Gericht, haben wir gesehen. Ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, sie wird nie wieder zurückkommen, nie wieder aufgebaut werden. Das ist endgültig, das ist ewig. Jetzt ist es ganz interessant, und damit komme ich zu diesem ganz kleinen Exkurs noch ein paar Minuten. Dieser Begriff Ewigkeit zu Ewigkeit. Weiß jemand, was da im Griechischen steht für Ewigkeit?
Äonen.
Äonen, und was heißt denn Äon?
Zeitalter.
Das heißt Zeitalter. Genau genommen, wäre also jetzt zu übersetzen,
Abschnitt.
Jawohl, von Zeitalter zu Zeitalter. Und daran haben sich manche Leute aufgehängt. Der erste, der sich da so richtig in der Theologiegeschichte aufgehängt hat, das war der gute Origenes. Der hat eh bei manchen Dingen ein bisschen einen schrägen Blick gehabt, wenn man sich mal mit seiner Theologie beschäftigt. Und dem haben wir es auch zu verdanken, dass die Allegorie in die Bibelauslegung in dem Maße hineinkam. Und das ist völlig antichristlich, die Allegorie. Da habe ich ja schon mal drüber geredet. Können wir gerne auch mal einen Abend drüber verwenden. Der Origenes hat das Thema gestartet. Ganz stark, und von ihm kommt diese Lehre, das heißt doch eigentlich von Zeitalter zu Zeitalter, das bedeutet von einem Abschnitt zum anderen, das bedeutet letztlich, dass dieses Gericht irgendwann aufhören wird. Und dann hat er Bibelstellen hergenommen, und da gibt es natürlich welche, die auf den ersten Blick ausschauen, wenn es zum Beispiel in der Apostelgeschichte heißt, dass Jesus dann alle Dinge wiederbringen wird. Und dann kam die Lehre von der Wiederbringung aller Dinge. Was bedeutet denn das? Was verstehen die dann darunter?
Wahrscheinlich alles wiederholt, oder was soll, kann das
mutmaßen. Okay, dass sich es wieder wiederholt. Der Gedanke dahinter war, dass am Ende alle und alles mit Gott versöhnt wird.
Wir kommen alle in den Himmel.
Wir kommen alle in den Himmel. Das geht durch ein Gericht durch für manche, aber am Ende kommen wir alle in den Himmel. Wir werden alle mit Gott versöhnt. Und da haben sie Bibelstellen hergenommen, wie man kann zum Beispiel hernehmen, Apostelgeschichte, können wir mal aufschlagen vielleicht. Apostelgeschichte, Kapitel 3. Jetzt muss ich kurz spicken auf meinen Zettel. Genau, Apostelgeschichte 3, Vers 21. Darf gerne mal jemand vorlesen. Was sagt da der Petrus in seiner Predigt über Jesus? Apostelgeschichte 3, Vers 21.
Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, an der alles verwirklicht wird, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn angesprochen hat.
Gut, bei dir steht, alles verwirklicht wird, da haben bestimmt welche ein bisschen andere Übersetzung.
Wiederherstellung.
Jawohl. Bis zu den Zeiten der Wiederherstellung, wie geht es weiter? Aller Dinge. Und so steht es auch da. So, das ist jetzt eine von mehreren Stellen, aus denen sie dann abgeleitet haben. Dann wird also Gott am Ende, was steht hier?
Alles.
Der wird alles wiederherstellen. Was bedeutet das, wenn Gott wieder alles herstellt?
Alles gut machen.
Der wird alles wieder gut machen. Das heißt, das wird, wir kommen alle in den Himmel am Ende. Das ist Allversöhnung, ganz genau. Uns fehlt heute Abend die Zeit, in das Thema einzusteigen. Wenn ihr das wollt, können wir gerne mal einen Abend im Detail darüber machen und werden ganz schnell erkennen können, wie geschickt in der Allversöhnung Bibelstellen aus ihrem Zusammenhang gerissen werden. Was muss ich denn tun, wenn ich mit einer falschen Lehre konfrontiert werde? Wie kann ich zeigen, dass eine Lehre falsch ist?
Durch das Wort.
Ja, weil viele Stellen was anderes sagen.
Okay, weil viele Stellen was anderes sagen. Jetzt habe ich aber ein Problem. Wenn eine Stelle so sagt und eine Stelle so, was habe ich dann erstmal?
Widerspruch.
Ich habe einen Widerspruch und dann beginnt was?
Wer hat recht?
Wer hat recht? Dann habe ich einen Battle.
Du musst ja den Zusammenhang.
Aha. Richtig. Sehr gut. Eine falsche Lehre kann ich immer an der Stelle widerlegen, aus der sie begründet war. Ich brauche gar nicht erst auf andere Stellen gehen. Ich kann an die Stelle erst mal gehen, aus der die Lehre begründet wird. Und dann brauche ich den Kontext. Dann muss ich mir anschauen, was steht da wirklich. Dann helfen manchmal noch andere Stellen dazu, ein Licht darauf zu werfen. Aber das Wichtige ist, dass wir nicht am Ende ein Battle haben, Stelle gegen Stelle. Da kommen wir nämlich nicht weiter. Sondern dass wir den Wind an der Stelle aus den Segeln nehmen.
Aus der Quelle.
Aus der die Quelle fließt sozusagen für diese falsche Lehre.
Mit dem Rauch hätte ich jetzt schon was gegen die alte Sünde. Weil wenn die alte Sünde da wäre, dann Rauch stellen wir dann ab.
Der wird dann abgestellt. Der geht ja nur von Zeitalter bis Zeitalter.
Naja, das geht's ja. Um den Begriff geht's.
Um den Begriff geht's. Das heißt, die sagen jetzt und gehen her und sagen, naja, griechisch ewig gibt's ja als solches gar nicht. Das heißt ja nur Äon, und Äon heißt Zeitalter. Die Zeugen Jehovas lernen das beispielsweise auch. Die Allversöhnung, wie gesagt, hat ihren Anfang, theologisch geht man davon aus, mit Origenes genommen. Da gab es dann einige, die das befürwortet haben. Es ist dann zwischendrin wieder eingeschlafen. Dann gab es immer wieder mal ein paar, die das wieder aufleben haben lassen. Und ein ganz großes Revival, und das ist eigentlich sehr traurig, erlebte die Allversöhnung durch den Pietismus. Im Pietismus gab es viele Allversöhner. Ja, da müsste ich auch weinen. Es pfeift und quietscht ja etwas durch den Wind ums Haus. Ne? Also im Pietismus gab es interessanterweise viele Alphasöhner. Der bekannteste und der am massivsten damit aufgetreten ist, war Oettinger. Und das ist sehr traurig, weil viele der Alphasöhner sehr hingegebene Jünger Jesu auf der einen Seite waren, auf der anderen aber genau dieses Zeug geglaubt haben. Na, von Bengel nimmt man an, dass er dabei war, Zinzendorf, da gäbe es jetzt einige Namen, die man aufzählen konnte. In der modernen Theologie ist alles Allversöhnung. Was hat denn ein Karl Barth gepredigt? Ein Karl Barth hat gepredigt, wenn man ihn gefragt hat, wann wurdest du errettet? Dann hat er gesagt, vor 1927 Jahren auf Golgatha. Und er hat gesagt, alle Menschen sind gerettet durch das Werk Jesu, sie wissen es bloß noch nicht alle. Ich muss also nicht missionieren, damit Menschen sich bekehren, sondern nur missionieren, damit sie wissen, dass sie gerettet sind. Das ist lupenreine Allversöhnung.
Aber
da kann ich mir komplett schenken. Deswegen machen die ja auch keine Mission.
Dann ist das evangelische Kreise vor allem verbreitet, kommt mir vor.
Oder? Ja. Weil natürlich genau in den Kreisen, das sich dann auch durch die Theologie breit gemacht hat. Gell? Die würden da nicht von Allversöhnung reden, aber das ist natürlich nichts anderes.
Ja.
Wo kommt denn...
Friedemann,
ja?
Eine Frage, und was machen die dann mit dem Vers, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, bla bla bla, und Jesus sagt, gib fort von mir, was machen die dann mit dem Vers?
Ja, die sagen schon, die gehen fort in dieses Feuer, und das Feuer dient dann zur Reinigung und Läuterung, und da werden die dann durch diese Gerichte hindurch, werden die erkennen, dass das falsch war, was sie gemacht haben, und werden zur Umkehr kommen. Jetzt können wir natürlich zwei Gedanken an der Stelle ansetzen. Was ist denn die Konsequenz, wenn ich dieses Thema glauben würde? Dann würde das am Ende bedeuten, wie der Vater vorhin gesagt hat, wir kommen sowieso alle in den Himmel. Das kennen wir doch aus den ersten Seiten der Bibel. Was war die Aussage der Schlange, diese der Frau? Ihr werdet nicht sterben. Versteht? Es ist nichts anderes als die Aussage der Schlange schon vom Anfang in ein frommes Gewand gepackt. Ihr werdet nicht sterben. Das ist die Lüge der Schlange.
Ja, dann musst du, wenn du noch ein bisschen klar denken kannst, dann musst du sagen, wenn die Allversöhnung da ist, hätte Jesus nicht sterben brauchen.
Doch, weil ohne das Erlösungswerk Jesu hätte das nicht geschehen können. Also. Das brauchte ich schon. Ich brauchte das, dass er die Strafe trägt, aber die gilt jetzt für alle Menschen.
Aber dann können wir doch machen, was wir wollen.
Richtig, kannst du auch, dann musst du halt leiden in der Ewigkeit für ein bestimmtes Zeitalter und dann kommst du irgendwann raus aus deinem Leid. So, genau, in der katholischen Kirche finden wir es zumindest auf die Katholiken begrenzt. Ne? Ja. Der Rest wird dann nicht versöhnt, aber die Katholiken kommen am Ende auch alle in den Himmel, nachdem sie im Fegefeuer waren. Ja. Gell? Da finden wir das auch ein Stück weit wieder. Aber es ist die alte Lüge der Schlange, die uns schon auf den ersten Seiten der Bibel begegnet. Und jetzt kommt noch was dazu. Warum kann das gar nicht funktionieren? Wie wird ein Mensch gerettet? Was braucht er?
Glaube.
Was beinhaltet Glaube? Die Bibel definiert ja, was Glaube ist. Was sagt denn die Bibel in Hebräer 11, was Glaube ist?
Glaube ist Gewissheit an das, was ich nicht sehe.
Ah, sehr gut. Ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die wir nicht sehen, heißt es da. Und Paulus sagt im Römerbrief und im 2. Korintherbrief, dass er im Glauben lebt und nicht im Schauen. Wenn ich aber die Welt hier verlasse und in die jenseitige Welt eintrete, dann lebe ich im Schauen. Das heißt, was kann ich jetzt nicht mehr? Ich kann nicht mehr glauben und damit kann ich auch nicht mehr. Richtig, und ich kann nicht mehr was, wenn die Bibel sagt, ich muss glauben, um gerettet zu werden. Ich kann nicht mehr glauben. Es geht gar nicht mehr. Wenn ich in der Ewigkeit bin, kann ich nicht mehr glauben, dann schaue ich nämlich. Glaube ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die wir nicht sehen. Glaube bedeutet, im Nichtsehen zu wandeln. Ich wandle im Glauben, nicht im Schauen. Wenn ich in die Ewigkeit komme, dann sehe ich. Dann ist aller Glaube zu Ende. Deswegen sagt ja auch der Apostel Paulus, hier aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Hoffnung hört nämlich in der Ewigkeit
auf. Sehr erfüllt.
Aber hört, die hört auch mal auf. Die Liebe bleibt. Interessant.
Aber im Volksmund ist halt immer so, dass Glaube ganz anders definiert.
Richtig.
So ungewiss.
Das ist richtig. Das ist nämlich ganz interessant. Im Volksmund ist Glaube etwas Ungewisses, in der Bibel ist Glaube etwas
Festes.
Festes,
ja.
Das griechische Wort pistis für Glaube hat seinen Ursprung in dem griechischen Wort peito, und peito heißt überzeugt sein. Das ist sehr schön. Gut, und der Begriff von Ewigkeit zu Ewigkeit, und damit schließen wir dann für heute, der kommt schon im Alten Testament vor, und es ist sehr interessant. Wer das will, kann ich das gerne mal geben. Insgesamt kommt der Begriff von Ewigkeit zu Ewigkeit ganze 30 Mal in der Bibel vor. 9 Mal im Alten Testament, 21 Mal im Neuen Testament, an fast allen Stellen im Neuen und Alten Testament immer positiv erwähnt. Und zwar fast immer heißt es, dass ich Gott preisen soll von Ewigkeit zu Ewigkeit. Heißt es dann, jetzt müsste ich, wenn ich ein Altersöhner wäre, müsste ich dann konsequent sein, dann soll ich ihn nur von einem Zeitalter zum nächsten preisen und dann hören wir damit auf. Das macht keinen Sinn. Merken wir, wenn wir jetzt korrekt sind, dann müssen wir sauber bleiben und dann merken wir, es gibt nur ganze 3 Stellen, wo der Begriff von Ewigkeit zu Ewigkeit mit einem negativen Gedankenkreis verknüpft ist, nämlich Offenbarung 14, 19 und 20. Und da geht es um das Gericht. Und die 3 Stellen sollen dann auf einmal was anderes bedeuten. Das macht keinen Sinn. Verstehen wir? Das ist eine Art, wie wir aufpassen müssen, und deswegen war es mir wichtig, so darf man Bibel nicht auslegen. Wenn der Wunsch Vater des Gedanken wird. Die Bibel zeigt da ein ganz klares Bild. Das heißt, Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist wie, ich glaube, du hast es vorhin gesagt, das hört niemals auf. Das ist genau das, was damit unterstrichen wird. Das ist das, was die Bibel damit ausdrücken will. Das wird niemals aufhören. Und jetzt ist es noch spannend, damit schließe ich das Thema. Im Griechischen, und das ist nämlich auch noch ein Fehler, der dann gemacht wird, steht gar nicht Ewigkeit zu Ewigkeit oder Zeitalter zu Zeitalter, sondern da steht wörtlich in die Zeitalter der Zeitalter hinein. Was würde denn das bedeuten?
Endlos.
Das ist endlos. Da steht nicht,
das hört ja nie auf.
Das hört nie auf. Da steht Eis, und Eis ist in etwas hinein. Und wenn ich wörtlich übersetze, wenn wir es eine interlineare Übersetzung nehmen, wird man es so vorfinden, in die Zeitalter, Plural, der Zeitalter hinein. Das hört niemals auf.
Das ist Zeitalter mit Zeitalter verknüpft quasi.
Richtig, oder? Ganz genau. Das wird niemals mehr aufhören. Das heißt, Gottes Gericht an dieser Stelle ist ein ewiges Gericht. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Was machen jetzt die Ältesten, die 24? Wen repräsentieren die?
Gemeinde.
Die repräsentieren die Gemeinde. Und was machen die an dieser Stelle? Die fallen nieder. Mit wem zusammen?
Mit den 4 Gestalten.
Mit den 4 Gestalten. Wer sind die 4 Gestalten? Gesundheit, Peter. Wer sind die 4 Gestalten? Die kamen ja auch schon ein paar Mal vor in der Offenbarung und wir haben gesehen, wer die sind. Das sind die Cherubim. Das sind die Cherubim. Da habe ich die Ältesten, die die Gemeinde repräsentieren, und ich habe die Cherubim, die sind vor Gottes Thron. Wo sind denn die Ältesten? Das ist ganz interessant, das ist der Unterschied sogar zu den Cherubim. Die Cherubim sind sozusagen der Wagen Gottes, die sind unter seinem Thron förmlich. Die transportieren Gottes Thron im Alten Testament. Das ist der Wagen Gottes, steht im Alten Testament. Aber wo sind die Ältesten? Auf den Thronen mit dem lebendigen Gott. Die Gemeinde darf mit Jesus auf seinem Thron sitzen. Die darf mit ihm Anteil haben an seiner Herrschaft. Und jetzt, was machen die Ältesten hier an dieser Stelle? Die fallen nieder. Die sind nicht mehr auf ihrem Thron. Die fallen nieder. Warum? Was haben sie vor Augen auf der einen Seite?
Das Gericht.
Das ewige Gericht.
Und eigentlich das Bewusstsein, eigentlich hätten wir da auch sein
müssen. Eigentlich hätten wir da auch sein müssen. Aber was drückt die Gemeinde aus, die Ältesten? Die Tatsache, dass die im Himmel sind. Der Epheserbrief macht es sehr schön. Was wird dadurch für die Welt, für die unsichtbare Welt sichtbar?
Die Macht Gottes.
Jawohl, die ganze Macht Gottes. Dass er mit uns ans Ziel kommt. Da wird dieses, das ist doch unvorstellbar, dass wir an seiner Herrschaft und an seiner Herrlichkeit teilhaben dürfen. Dass wir nicht mehr ins Gericht müssen, weil Jesus das Gericht für uns getragen hat. Und da beschreibt Paulus das im Epheserbrief, Kapitel 3, in den Versen 8 bis 10. Wie für die unsichtbare Welt Gottes ganze gewaltige Größe sichtbar wird an dem, was er an uns getan hat. Dass er uns herausgerettet hat aus der Verlorenheit und wir mit ihm auf dem Thron sitzen dürfen. Und da fallen die ältesten nieder, weil sie gar nicht mehr anders können als anbeten, und wir dürfen mit ihnen niederfallen. Das ist ja ein Bild für die Gemeinde, die Ältesten. Wir dürfen mit ihnen niederfallen, dass wir nicht mehr in dieses ewige Gericht müssen, dass er uns herausgerettet hat. Und die Cherubim fallen auch mit nieder. Warum fallen die nieder? Sind die auch, haben die auch Gnade erfahren? Nein.
Aber die sind dazu erschaffen.
Die sind dazu erschaffen. Und was noch? Was überwältigt denn an dieser Stelle diese, was sehen die jetzt? Die sehen auch dieses Gericht. Und die sehen die Macht Gottes. Die sehen die Gemeinde im Himmel auf dem Thron. Und da können die auch nicht mehr anders als Gott anbeten. Und was rufen sie aus, die Ältesten und die vier Wesen?
Halleluja.
Und?
Amen.
Amen. Setzen den Schlusspunkt. Was heißt Amen?
Ja,
so soll es sein. Das kommt aus dem Hebräischen. Der Ursprung des Wortes Amen ist im Hebräischen. Und es kommt von dem hebräischen Wort für glaubhaft, glauben. Da kommt das Wort für Amen her. Das heißt, das kann ich glauben, da kann ich mich drauf verlassen. Halleluja. Dass Jesus ans Ziel kommt, auch durch die Nacht. Und dass er ein Ende macht mit der Sünde in dieser Welt. Amen. Halleluja. So wollen wir schließen für heute. Beten wir noch zum Abschluss. Waldemar, willst du einen Abschluss machen mit uns dann? Herr Jesus, und da danken wir dir, dass wir staunend anbeten dürfen, hier mit den Ältesten und den vier lebendigen Wesen über dem, was du tust in dieser Welt, was du getan hast und tust auch an uns. Herr, dass du ans Ziel kommst mit uns, dass du uns vollenden wirst, Herr Jesus, dass wir eines Tages mit dir auf dem Thron sitzen dürfen, dass du das Gericht für uns getragen hast und wir nicht mehr in dieses ewige Gericht müssen. Hab Dank dafür, Herr Jesus. Amen.